Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente. Sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Idam Guru Ratna Mandala Kam Giriatayami. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um anderen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Vielen Dank. Wir sind im ACI 3 in der letzten Klasse, Klasse 10, angelangt. Und ich fange mal gleich an mit dem in der Lektüre gleich am Anfang stehenden Vers oder Versteil. Segne mich, dass ich klar erkenne, was trügerisch ist an den scheinbar guten Dingen dieses Lebens. Ich kann nie genug davon bekommen. Auf sie kann man nicht bauen. Sie erzeugen all mein Leid. Gewähre mir dann stattdessen, nach der glückbringenden Freiheit zu streben. Und als ich das gelesen habe in der Vorbereitung für diese Klasse, da ist mir der Gedanke gekommen, warum nehme ich nicht nur einen dieser Sätze heraus und mache eine Meditation daraus? Dass ich mir einfach nur einen Satz vornehme und gucke, was bedeutet denn dieser Satz? Und welchen Stellenwert hat er schon in meinem Leben? Ja. Also, wenn ihr diesen ganzen Vers, den Quell all meines Glücks, lest, dann ist es schön, wenn man den so flüssig in einem durchliest, aber wenn ihr euch nur immer einen oder zwei Sätze vornehmt, darüber nachzudenken, was bedeutet der Satz oder was hat er für Bedeutung an der Stelle, wo ich jetzt gerade in meinem Leben bin oder wo ich schon früher mal war und was hat sich dann im Laufe der Zeit verändert, es ist ein großer Unterschied. Ich bin da auch geblieben bei dem einen oder anderen Satz oder Wort dann, und habe festgestellt, dass es doch viel, viel schneller geht, dass sich was verändert, dass man viel, viel schneller was erkennt, wenn man immer wieder so einen Satz als Hilfestellung hat. Wenn man immer wieder auf so einen Satz schaut oder so einen Satz liest. Und deswegen habe ich auch in diese Klasse noch ein paar diese Zeilen mit eingebaut. Ich will noch ganz kurz wiederholen, weil ich finde, die Klasse 9 und Klasse 10 gehören insofern zusammen, als dass es um drei Unterteilungen geht, die im Grunde genommen zusammengehören. Und es geht um den Sinn des Lebens. Warum lebe ich? Was will mir dieses Leben sagen oder was will ich denn oder was kann ich denn in diesem Leben noch alles vollbringen? Oder was kann ich anders oder besser machen? Und mit diesem Sinn ergeben sich zu den Fragen Antworten, die sich Menschen unterschiedlich beantworten und die werden in drei Kategorien eingeteilt. Und der Sinn, über diese zu kontemplieren, nachzudenken, über diese zu meditieren, der Sinn beginnt an sich mit einer Vorstufe, nämlich zu gucken, wo habe ich denn ein Vorbild oder eine Person, die ich so als Galionsfigur oder als denjenigen hinstellen kann vor mich und sagen kann, du bist es wert, dass ich dir mein Vertrauen ausspreche, dass ich zu dir aufschaue. In irgendeinem Moment in meinem Leben hast du mir etwas sehr, sehr Wohlwollendes oder sehr, sehr Glückbringendes vermittelt. Und in diesen Schriften werden diese Personen als Lama bezeichnet. Ob du die jetzt Lama oder Freund oder Chef oder Onkel, Tante, wer auch immer dieses Vorbild für dich ist, wer auch immer diese Position im Moment noch einnimmt, irgendwann, wenn man tief genug oder wenn man oft genug in diesen Schriften gelesen und darüber kontempliert hat, dann weiß man, dass ein Lehrer, der diese Art von Texten aufbereitet, damit sie einem zugänglich sind, damit man sie besser verstehen kann, einem Fragen dazu beantwortet, vielleicht nicht im Sinne von Fragen und Antwort, sondern im Sinne von Erklärung, dass einem Lichter aufgehen zu Dingen, wo man vorher die Zusammenhänge nicht so hatte. Also nachdem ich mich so einer Person anvertraut habe und mich offenbart habe, dann macht es Sinn, darüber zu kontemplieren, in welche Kategorie oder zu welcher Unterteilung von Praktizierenden gehöre ich. Und diese erste Unterteilung war in der Klasse 9. Diese erste Unterteilung, oder ich will mal alle drei nennen, die drei Unterteilungen nennen sich niederes, mittleres und hohes Motiv. Und das ist so vom Kontext meiner Meinung nach nicht immer die richtige Wortwahl. Das kann man so stehen lassen, wenn man weiß, beim einen ist es eben etwas weniger, beim anderen ist es halt so in der Mitte und beim anderen ist es doch schon sehr, sehr viel, also niedrig, mittel und hoch. Aber für mich, ich habe mir dann überlegt, wie würde ich die Bezeichnung wählen. Für mich sind die drei Unterteilungen, denn ohne Motivation ist ja keiner bereit, überhaupt den Sinn zu erforschen. Also eine Motivation braucht er und deswegen ist für mich die unterste Stufe, die niedere Stufe schon die gute Motivation. Weil jemand, der eine gute Motivation hat, der will was verbessern, der will was verändern, der will etwas Positives, was im letzten Mal ja so erklärt wurde. Die zweite Stufe wäre dann große oder sehr große Motivation. Und die dritte Stufe, dieses hohe Motiv, wäre dann außerordentlich große Motivation. Ja. Und ihr werdet dann noch verstehen, warum ich diese Änderung da oder beziehungsweise diese andere Deutung dieser drei Begriffe so nenne. Die mit guter Motivation von der letzten Klasse nutzen ja bereits, wie wir wissen, die Todesmeditation zum Beispiel, eine Meditation, mit der ich mir den Sinn des Lebens besser erschließe, ja, zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Aber wenn ich diese Meditation zu ein paar bestimmten Themen in meinem Leben mache, kommen einfach Antworten und ich kann verstehen, was passiert ist. Jemand, und deswegen auch sage ich auch da gute Motivation, jemand nutzt die Gesetze des Karma. Er nutzt sie in der Form, dass er sich vergegenwärtigt, dass alles kommt, ganz sicher, das Karma kommt, ja, dass das Karma mehr wird, dass mit keinem Resultat oder mit keinem Karma zu rechnen ist, wenn ich vorher keine Aktion dazu gemacht habe. Und dass, wenn ich etwas getan habe, positiv oder negativ, dass auf jeden Fall immer etwas abfällt für mich dann hinterher. Dass auf jeden Fall immer eine Reaktion kommt. Ja, und ich denke, wer sich mit diesen Mitteln beschäftigt, der hat keine niedere Motivation für mich. Ja? Er hat eine gute Motivation. Ja? Aber er ist halt im niederen Teil angesiedelt. Und warum das so unterteilt wird, da kommen wir dann heute dazu. Das ist jetzt das Thema der Klasse 10. Diejenigen mit sehr großer Motivation oder eben mittlerem Motiv. Praktizieren oder wollen ihr Leben auf eine bestimmte Art und Weise verändern, indem sie, und ich sage jetzt erst die gebetischen Worte, die dann den Satz bilden, Tardu Lokye, Tardu Lokye, Tardu Lokye. Und übersetzt bedeutet es im Satz, den Wunsch nach Freiheit entwickeln. Und das ist für mich schon eine sehr große Motivation, den Wunsch nach Freiheit entwickeln, aus diesem Rad des leidvollen Lebens auszusteigen. Ja. Und jetzt ist das eine, diesen Wunsch zu entwickeln. Und das zweite wäre dann Tarlam Tenap. Tarlam Tenap. Tarlam Tenap. Und das bedeutet, wie kann ich denn diese Freiheit erlangen? Das eine ist der Wunsch, dass ich es gerne verlassen möchte, dieses leidvolle Leben. Und dann das zweite, eben, wie mache ich es? Ja? Wie gelange ich dahin? Das Lamrim trägt den Namen ja in sich. Lamrim, der Pfad, um auszusteigen, ja, um die Freiheit zu erlangen. Und zu diesem mittleren Motiv, zu dieser großen Motivation oder zu den Personen, die diese große Motivation haben, sind die Verse in der Lektüre auf Seite 161. Und ich lese jetzt nur mal den ersten Abschnitt. Gewähre, dass diese reinen Gedanken mir helfen, wachsam zu sein und ich mir immer bewusst bin, was zu tun ist. Das impliziert jetzt an der Stelle, ich lese diese Zeilen mit diesem Gewähre, spreche ich die Bitte aus. Und was ich will, diesen Weg zu finden, diese reinen Gedanken, die mir dann helfen, wachsam zu sein und bewusst zu sein, was zu tun ist. Dieses mittlere Motiv bringt denjenigen, der diesem mittleren Motiv folgt oder der diese sehr große Motivation hat, ins Nirvana. Und das ist, denke ich, schon eine große, eine hohe Motivation. Und diese Abschnitte aus dem Vers, Quell all meines Glücks, sind im Grunde genommen Samenpflanzmaschinen. Ja. Im Lesen und darüber nachdenken dieser Zeilen pflanzt ihr die Samen, um automatisch in das eine wie auch in das andere Bewusstsein, auf die eine wie auch auf die andere Stufe zu gelangen. Und dass es dabei nicht stehen bleibt, ist klar schon von Anfang, wo es hieß, es gibt ein hohes Motiv, das ich außerordentlich große Motivation genannt habe. Und dieses hohe Motiv erklärt sich mit den tibetischen Worten Changsem Kyetsul, Changsem Kyetsul, Changsem Kyetsul. Und die Bedeutung ist, also Changsem heißt Bodhicitta, tibetisch. Und Bodhicitta ist Erleuchtung zu erlangen, also ins Nirvana zu gelangen, aber für alle anderen Menschen auch diesen Weg zu bereiten oder alle anderen mitzunehmen. Also mit relativ einfachen Worten. Ja. Zum Wohle aller Lebewesen zu handeln, alle, ja, wenn ich schon ins Paradies kann, die Tür aufmachen und alle mit reinnehmen. Da gibt es dann einen Kurs, das sage ich jetzt nur zwischendrin, weil ich gerade so ein Tor gesehen habe, das da aufgeht. Es gibt drei Möglichkeiten. Ich kann alle vor mir herschieben, dann sind sie drin und ich gehe hinterher. Ich kann erst reingehen und dann rufen, ja, und kann sie dann alle holen. Oder ich kann mit ihnen, ja, ich kann gleichzeitig mit ihnen reingehen. Da könnt ihr euch mal überlegen, was da das Sinnvollere oder das Wichtige oder das Bessere ist. Ja. Und hat alles so seine Qualitäten, aber überlegt euch mal, was da für euch das Passende wäre. Ja. So, das eine ist jetzt dieser Wunsch, diesen Wunsch nach Erleuchtung zu haben, um alle Lebewesen zur Erleuchtung zu bringen. Und dann Chupa Kapsul wäre dann es auch durchführen. Diese Aktivitäten oder das, was ein Bodhisattva denn so tut, dann auch tun, zu lernen, als ein solcher zu handeln und auszuführen, was denn dann zur vollkommenen Erleuchtung führt, die gleichzeitig den Wunsch beinhaltet, alle anderen da mitzunehmen. Ja. Dieses außerordentliche oder diese außerordentlich große Motivation besteht aus, diese Handlungen bestehen aus zwei Bereichen oder unterteilen sich in zwei Bereiche. Der eine Bereich wäre Do und bedeutet offen, Do, also die öffentlich zugänglichen Do, die nicht geheimen Bodhisattva-Aktivitäten, wobei nicht geheim jetzt wenig damit zu tun hat, wie ein Zauberer, der seine Geheimnisse nicht verraten darf, sondern eher, dass man eine bestimmte Reife benötigt, um verstehen zu können, dass man auch mal etwas tut, was etwas außerhalb des Üblichen ist, um Fortschritte zu machen. Ja, das ist nichts Lebensgefährliches, sondern einfach mal, wie sagt man so schön, der Tennisspieler, der gewohnt ist, von rechts zu spielen, oder beim Essen, ja, die Gabel rechts oder wie auch immer links zu halten, umzudrehen, einfach zu tauschen, einfach mal die andere Seite zu betrachten. Ja. Und der zweite Teil, gerade habe ich es gesagt, ja, Ngak bedeutet geheim, Ngak oder Tantra. Ngak wären dann die Aktivitäten, die sich daran anschließen. In der Regel nach den 18 öffentlichen ACI-Kursen kommt dann irgendwann die Einladung, vielleicht auch bei dem einen oder anderen schon früher, je nachdem. Da passen jetzt meine drei Unterteilungen vielleicht wieder gut dazu. Nämlich, wer außergewöhnliche oder außerordentlich große Motivation hat, ja, pflanzt mit diesen außergewöhnlichen Motivationen, die er ja schon in seinen Gedanken hat, die er entwickelt hat, diese Aktivitäten, die er da vollbringt, pflanzt die Samen für diese nicht öffentlich zugänglichen, für diese fortgeschrittenen Aktivitäten bereit zu sein und dann auch die entsprechenden Lehren oder Einladungen dazu zu bekommen. Und da habe ich ein paar Abschnitte herausgesucht. Ich will jetzt auch da wieder nur den ersten Teil lesen. Alles aus dem Quellall meines Glücks. Ich bin gestürzt und in den Ozean dieses leidvollen Lebens gefallen. Segne mich, dass ich erkenne, dass alle Lebewesen, jedes meine Mutter, auch hineingefallen sind. Gewähre mir sodann den Wunsch, nach Erleuchtung zu leben und die Aufgabe, sie alle zu befreien, auf mich zu nehmen. Schon allein, wenn ich das mit nicht nur ablese, sondern auch wenn ich es ablese, pflanzt es Samen, die mich wachsen lässt, die mich weiterbringt, die mich entwickelt. Aber mit dem Gedanken, wie ich es vorhin hatte, eine Zeile oder einen Satz daraus, ein paar Worte und darin verweilen, das ist, wie im DCI so oft gesagt wird, abends unbedingt die Coffee Meditation. Also unbedingt drüber nachdenken, was ich Tolles gemacht habe und mich richtig, richtig freuen. Ja. Wenn ich mit von Herzen, ja, diesen Satz lese, ich bin in dieses leidvolle Leben gefallen. Ne? Und segne mich, dass ich erkenne, ja. Also nichts Besseres als zu verstehen, was ich da tue oder was passiert ist, warum ich da bin, ja, und wo es herkommt. Wobei mir dann klar wird, dass all diese Handlungen, alles, was ich bereits tue und getan habe, von nichts anderem kommt, als was ich vorher für Ideen hatte, was ich vorher für Handlungen ausgeführt habe, um mich dann einfach schnell umzuentscheiden und zu sagen, so ich denn das dann nicht mehr tue oder verstärke, je nachdem, was es eben ist, ja, passiert dann halt das eine weniger und das andere mehr. Ja. Und mit diesen Sätzen kann ich mich dann automatisch schon freuen. Ja, da kann ich dann schon ein Schmunzeln auf den Lippen haben, weil ich weiß, wenn ich mit diesem Gedanken die Türe aufmache und nach draußen gehe und sage, wenn ich Menschen begegne, ich habe diesen Wunsch und ich nehme mir diese Aufgabe vor, ja, dann entwickelt es schon so praktisch im Tagesablauf integriert die Kaffeemeditation. Ja. Es gibt dann noch ein paar Verse in dieser Lektüre, die dann speziell auch noch erklärt und beschrieben sind, auf Seite 175 in der Lektüre und auf Seite 177 sind es zu den öffentlichen Lehren und dann gibt es noch Verse auf Seite 108, also Abschnitte des Verses auf Seite 180 und da geht es in erster Linie darum, oder am Anfang darum, mich in der Form zu reinigen, ein würdiges Gefäß zu sein oder ein würdiges Gefäß zu werden. Ja, ich kann umso mehr Gutes tun, ich kann umso mehr gute Samen pflanzen, umso mehr mein Geist schon gereinigt ist von den negativen Dingen, die mir so zwischendurch, und ich kann euch sagen, es vergeht keine Stunde, ja, wo nicht irgendwie negative Gedanken durch den Kopf sausen. Ja, das passiert ständig. Ja. Und wenn einer sagt in 10 Minuten, ich habe jetzt mit 5 Menschen gesprochen, ich habe nicht einmal negativ gedacht, ja, dann war er halt so beschäftigt mit dem Gespräch oder mit den Menschen. Ja. Aber es ist so, ja, man sieht einen anderen und dann hat er eine blaue Jacke und ein rotes Hemd an und dann kommt der Blitz, ja, und es geht ganz schnell, ja, wie schaut denn der aus? Oder was ist denn da, wie kann man solche Farben zusammen? Oder irgendwas, das sind alles Bewertungen, das ist alles, was man natürlich eliminieren kann, aber was seine Zeit braucht und was eine Aufgabe ist. Und mit dem Lesen dieser Zeilen, mit dem Lesen dieser Verszeilen hier, wie ich sie euch jetzt vorgelesen habe, beispielhaft, beschleunigt ihr zu erkennen, ja genau, ich habe blau und rot erkannt und ich habe mich erwischt dabei. Und dann kann ich auch ganz schnell ins Schmunzeln übergehen und sagen, es tut mir leid, ich weiß um die Kräfte, ich weiß, wie es geht. Und es ist so, ich kann es nicht ändern, ja, ich hätte es gerne lieber nicht gedacht, aber es ist da. Und dann liegt es ja nicht daran, dass du... Ich kenne da jemanden, der hat immer gesagt, oh, ich bin ein schlechter Mensch. Ja, sobald er erwischt wurde bei irgendwas, hat er das sofort gesagt. Und ich sage das jetzt deswegen, weil wir sind deswegen keine schlechten Menschen, weil wir jetzt was tun, was noch nicht perfekt ist, sondern es ist dem alten Karma geschuldet, das halt sich auflösen muss und auflösen möchte. Ja, dieses Rucksäckchen wird aber immer kleiner und immer wenige. Und das geht immer schneller, je mehr man sich dessen gewahr wird. Und ein einfacher Weg ist, dieser Vers, dieses Quellall meines Glücks immer wieder mit, ja, ich sage es jetzt mal, mit Gefühl und mit Bedacht lesen, nicht einfach so runterlesen. Ich kann mich noch erinnern, als ich den damals auswendig gelernt habe, da habe ich mir gedacht, wie lerne ich denn den auswendig, wie kriege ich das hin? Ja? Und ich habe es dann immer mit Bildern gemacht. Ich habe es mir vorgestellt mit Bildern, habe versucht irgendwie einen Raum zu schaffen, wo ich diese Worte praktisch eingebettet sehe als Video. Ja. Und dann geht's oder dann ging's bei mir etwas leichter. Und wenn ich dann diese Zeilen jetzt wieder lese, spüre ich, dass diese Bilder sich von damals gewaltig verändert haben, weil heute sehe ich da, ich nenne es jetzt mal ein bisschen göttlichere Wesen dabei. Das Umfeld hat sich so ins Schöne hin gestaltet. Vorher waren es manchmal einfach Mauern, Zäune, irgendwas, was halt physisch auch so ist. Aber heute hat es alles einen Glanz und eine strahlt, ja. Es hat sich gewaltig verändert, ja. Diese drei Teile, ein würdiges Gefäß werden, die Gelübde reinhalten, da kommt er noch früh genug dazu. Es sind ja jetzt auch schon mal in den öffentlichen Kursen Bodhisattva-Gelübde, die Basis dann für die späteren Gelübde bilden. Und diese gilt es ebenfalls reinzuhalten. Und es ist ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, zu wissen, dass man diese Gelübde erneuern kann. Man muss nicht denken, oh, jetzt habe ich es einmal geschafft, jetzt habe ich es einmal missachtet, jetzt ist es für immer vorbei. Diese Gelübde lassen sich reparieren. Bodhisattva-Gelübde kann man auffrischen, kann man immer wieder nehmen. Und erstaunlicherweise bei diesen, ich nenne es jetzt mal Zeremonien, wenn man Gelübde ablegt, zu sagen, ich tue dieses nicht mehr, ich tue jenes nicht mehr, ist ja nicht das Ablegen des Gelübdes, sondern es ist ein Ritual, in dem ich einfach die gesamten Gelübde da mit Worten oder mit einem übergeordneten Begriff fasse. Und es wird einem bewusst, dass damit das Band, dieses Gelübde für die Zukunft besser halten zu wollen, eher größer wird, eher stärker wird. Also ich kann es nur empfehlen. Ich bin damals dazugekommen, dass mich jemand so fast unterm Arm genommen hat und gesagt, komm, jetzt gibt's hier eine Zeremonie für Bodhisattva-Gelübde. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist das? Ja. Ich hatte ja keine Ahnung. Und dann sind wir reingegangen in den Raum, Venerable Phil saß da und ich sagte, also jetzt gibt's Bodhisattva-Gelübde, die Zeremonie, ich weiß noch nichts, und er sagte sofort, aber bald, sie erklärt es dir. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin dabei. Ich hatte das Gefühl, dann mache ich das und habe vertraut, und es war, ich denke, eine gute Sache, ne? Wenn ich sehe, dass man mit den Gelübden, das ist jetzt aus einem anderen Kurs, dass man mit den Gelübden einfach das Karma vervielfältigt. Ja? Dass man einfach die Samen vervielfältigt. Denn in dem Moment, wo man Gelübde genommen hat, das ist jetzt ein bisschen Werbung für den Gelübdekurs, ja? In dem Moment, wo ich Gelübde genommen habe, pflanze ich immer gute Samen, wenn ich etwas nicht tue, weil ich das Gelübde dafür habe. Jetzt kriege ich gute Samen, wenn ich etwas Gutes tue. Ja? Und da kriege ich auch immer gute Samen, jeden Moment beim Schlafen immer für all die Gelübde, die ich genommen habe, wo ich nichts gemacht habe. Ja. Okay. Der Quell all meines Glücks gibt's auf Seite 288 als komplette Fassung. Wenn ihr also im Ganzen dann euch ja, irgendwo hinkopieren wollte, die Seiten, um den immer wieder mal anzugucken. Seite 288, das ist, glaube ich, zum Ende der Notizen von Klasse 9, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Gut, also was wir damit aufgelistet haben, es gibt ein paar Hausaufgabenfragen, die gehen jetzt ein wenig mehr ins Detail zwischen diesem niederen, mittleren und höheren Motiv. Lest euch die Lektüre an der Stelle durch. Und es ist auch eine Frage aus einem Kurs, aus einer Klasse weit vorher. Guckt dann halt in diese Klasse nach, wenn ihr euch nicht mehr erinnern könnt. Ja, ich habe auch überlegen müssen, was in welcher Klasse war jetzt das. Also holt euch das, wenn das soll nicht das Thema sein. Zu diesen drei verschiedenen Motiven noch eine persönliche Erfahrung oder eine persönliche Erinnerung. Immer wieder, wenn ich versucht habe, diese Unterteilung auf mich anzuwenden, ich bin mal da, mal da, mal da. Ich kann nicht sagen, dass ich immer nach dem höchsten Motiv strebe. Es sind Momente, da will ich sehr Gutes tun, aber da reicht es mir einfach aus im Sinne des niederen Motivs. Ja. Oder Nirvana ist okay. Ja. Aber das wächst. Es wächst dahin, dass man irgendwann einmal automatisch weiß, alles, was ich tue oder denke oder spreche, ist durchzogen von immer niederem Motiv, also schon immer gute Motivation und auch sehr gute Motivation bis dahin eben zur außerordentlich guten Motivation, an der ich mich dann übe, einfach außerordentlich gut zu sein. Und außerordentlich gut zu sein heißt nicht, dass man einen anderen über die Straße trägt, ja, weil wenn ich ihn vorher nicht frage, wollte der vielleicht gar nicht darüber, nur weil er da stand, ja. Also, das muss Sinn machen, ja. Ja, in der 10. Klasse kommen dann zwei ganz, ganz wichtige Worte, die eine ganz, ganz intensive Bedeutung mit sich bringen. Und wenn dieser Kurs Meditationskurs heißt und alles bislang Erklärungen waren, wie man meditiert, um zu einer Meditation zu gelangen, die einem eine Antwort bringt oder die einem einen Fortschritt bringt, eine Stufe höher, ja, Lamrim, ja, die Stufen, einen Stufen hinauf trägt, ja, dann sind es die beiden Worte Shamatha und Vipassana. Und diese beiden Worte sind im Grunde genommen die Vollendung all dessen, was dieser Kurs alles so für Werkzeuge bereitstellt. Wenn ich all diese Werkzeuge nutze, wenn ich alles ausführe, dann ist das endgültige Ergebnis oder das endgültige Ziel Shamatha und Vipassana. Und was diese beiden bedeuten, Shamatha, erkläre ich jetzt. Die Übersetzung wäre einfach Stille. Aber was mit dieser Stille gemeint ist, ist in der Meditation, ich meditiere, bin sehr, sehr hoch fokussiert, sehr intensiv bei meinem Objekt. Und in dem Moment, wo ich dieses Objekt so intensiv empfinde, nicht mehr abschweife, bin ich durchdrungen von vollkommener Glückseligkeit. Eine Glückseligkeit oder eine Freude, die entsteht aus diesem mich anstrengen und bemühen, diese einsgerichtete Meditation auszuführen. Ja, das ist etwas, was ich, ja, ich mach's und mach's und mach's. Und dann kommt diese Freude dabei, dass es mir gelingt. Ja. Also fange ich nicht damit an, kann natürlich auch diese Freude nicht kommen, aber wenn ich es tue und tue und wieder tue, und ich habe schon immer wieder mal festgestellt, dass ich beim Meditieren ein Erlebnis hatte, wo ich gedacht habe, die Zeit bleibt stehen, ich bin getragen, ich empfinde nichts mehr, nicht im Sinne von, ich bin weg mit allen Gedanken, sondern ich bin vollkommen klar, ich bin da und ich erlebe so viele Dinge gleichzeitig, dass ich denke, wow, ja, passt das alles in dieses Leben rein? Und ich kann mir vorstellen, dass die Vollendung dann so ein, die Aufrechterhaltung dieses Zustandes auf Dauer wäre. Ja. Also ausgerichtet auf das, was ich gerade tue in der Meditation. Und die Meditation muss ja nicht zu Ende sein, wenn ich vom Kissen aufstehe, ja, sage ich gleich dazu. Ja, Meditation kann 24 Stunden sein. Beim Schlafen halt dann eher unbewusst, aber ich kann im Grunde genommen meinen Tag verbringen mit Meditation. Einfach ausgerichtet zu sein auf das, was ich tue, mich nicht abzulenken. Und mit dieser Ausgerichtetheit, mit dieser Fokussiertheit entsteht so eine Freude, dass ich mich wirklich so drauf einlassen kann, dass ich mich so drauf ausrichten kann, ja. Und die Basis ist dessen, dass ich es schon tue. Ja, Shamatha, Stille. Ja. Und diese Stille hat dann auch nichts in dem Moment damit zu tun, dass es absolut still sein muss. Natürlich ist es hilfreich, wenn man das Meditieren erlernt oder wenn man in Meditation sich übt für bestimmte Themen, dass es still um einen ist, dass nicht der Radio läuft oder ja, irgendwie das Nachbars Hund gerade mit dem Postboden spielt oder keine Ahnung, ja, irgendwas. Ja. Das ist sicherlich hilfreich. Aber letztendlich, wenn ich diese Fokussiertheit lang und gut trainiert habe, dann stören solche Dinge auch immer weniger. Und ich gebe jetzt dabei zu bedenken oder ich gebe diese Idee noch mit weiter. So ich denn so gute Samen gepflanzt habe, muss ja auch gar kein Hund mehr bellen, ja, muss ja auch gar kein Radio mehr so laut vom Nachbarn sein oder müssen ja keine Geräusche mehr da sein. Die Geräusche können wohl da sein. Aber wenn ich das Karma nicht mehr habe, das zu hören oder als störend zu empfinden, dann kann es mir eher dienlich sein in meiner Meditation. Shamatha, Stille. Und das zweite Wort, Vipassana. Vipassana ist im Westen sehr bekannt, allerdings etwas anders. Und zwar wird es Vipassana genannt. Vipassana kenne ich, solange ich das Wort Meditation kenne. Ich war damals in einem Meditationszentrum und da hieß es, ja, wir machen da und da und Vipassana-Meditation. Vipassana ist falsch, das ist eine falsche Übermittlung. Es hat uns unser fantastischer Lehrer, Geshe Michael Roach, hat uns das übersetzt. Er hat erkannt, dass in den Schriften, die er von ACIP, ja, so seinem Herzenswunsch folgend, all die Schriften suchen und konservieren und digitalisieren. Und aus diesen digitalen Medien konnte das dann irgendwann herausarbeiten, dass die richtige Bezeichnung Vipassana ist, Einsicht. Und bedeuten tut nun Vipassana Einsicht im Sinne einer Weisheit, die ebenfalls im Gefühl oder im Hintergrund diese außergewöhnliche Glückseligkeit hat, durch die Kraft oder durch die Energie eine einsgerichtete Meditation etwas zu analysieren, also ein Objekt so zu betrachten, dass ich alle Aspekte davon erleuchtet, ergründet oder durchsucht oder untersucht habe. Ja? Und das Ganze wieder basierend auf Shamatha. Diese Zentriertheit, diese Fokussiertheit, diese Ausrichtung, die auch im Hintergrund diese außergewöhnliche Freude, Glückseligkeit entwickelt und in sich trägt oder praktisch die mitschwingt in diesem Moment. Ja. Also nicht ganz so ausführlich steht es dann in eurem Text und es sind auch zwei Hausaufgabenfragen, so ausführlich braucht es dann nicht zu beantworten. Es geht darum, dass ich verstanden habe, was ist diese Stille und was ist diese Einsicht oder diese Weisheit, letztendlich Einsicht, Weisheit. Ja. Wenn ich etwas tue, weil ich eine Einsicht habe, eine bestimmte Sicht auf etwas, ja, dann ist es, dass ich etwas so tue, dass es nur so gemacht werden muss, kann oder soll, weil so einfach perfekt ist für mein Wirken als Bodhisattva, für mein Wirken Erleuchtung zu erlangen und alle Lebewesen dorthin mitzunehmen zur Erleuchtung. Ja. Im Grunde genommen sind, oder was man sagen kann, ist Shamatha und Vipassana ist das Gleiche, also die Art und Weise der Herangehensweise ist im Grunde genommen gleich, nur beim einen bin ich etwas analytischer oder bin ich überhaupt analytisch, dass ich etwas hinterfrage und beim anderen hinterfrage ich nicht, sondern konzentriere ich mich einfach, sondern gucke einfach, dass ich mein Objekt halte, dass ich auf dem Objekt bin. Ja. Also ein analytisches und ein nicht analytischer Teil. Und gehören zusammen wie das rechte und das linke Bein oder wie das Ein- und das Ausatmen, so muss man vielleicht besser sagen. Jetzt gibt es noch die Aussage oder die Erklärung, was denn diese außergewöhnliche Glückseligkeit bedeutet oder worüber man nachdenken kann, was diese außergewöhnliche Glückseligkeit mit sich bringt oder wie sie ausgelöst wird. Und ein paar Worte kann man dazu sagen. Vieles findet sich dann später in den nicht öffentlichen Lehren viel, viel deutlicher. Mit der Konzentration des Geistes richten sich die inneren Winde aus. Und diese inneren Winde erschaffen diese Freude, dieses Wohlgefühl, diese körperliche Leichtigkeit. Ja. Und das führt dann dazu, dass man so in seinen Gedanken dieses Glück oder diese Glückseligkeit empfindet. Ja. Über diese Texte zu meditieren, über dieses Lam Rim, also über diese ACI-Kurse, sind im Grunde genommen die Werkzeuge von Klasse 1 bis ja, Klasse 10 letztendlich. Ja, Informationen fließen auch in der letzten Klasse, die notwendig oder wichtig sind, um diese beiden Shamatha und Vipassana zu erwecken oder ins Leben zu rufen, in meinen Geist zu bringen, für kurze Zeit, für immer längere Zeit. Ich hole mir ein Bild und schaue mir das an. Ja, wenn ich beim ersten oder bei der Überschrift, schon die Überschrift, der Quell all meines Glücks, ja, wenn ich das erste schon nehme, der Quell, ja, wenn ich einfach nur diesen Quell anschaue und meditiere nur über diese Quelle, ja, dann habe ich da Potenzial, was ich was ich alles erkennen kann, was diese Quelle alles ist. Ja, und was ich tun muss, damit diese Quelle stärker wird, mehr wird, damit ich mehr von diesem Glück letztendlich haben kann. Ja. Der Abschluss dieser Klasse 10 bildet einen Punkt zur Ethik, was im Grunde genommen auch so sich selbst erfüllend mit diesen ganzen Werkzeugen oder mit diesen ganzen Aufgaben einherschwingt. Denn wenn ich mir diese Zeilen immer wieder ins Gedächtnis rufe, wenn ich diese Zeilen immer wieder meditiere, wenn ich lese, mir Gedanken dazu mache, wo stehe ich an der Stelle, ja? Was erlebe ich gerade, was möchte ich eigentlich erleben, irgendwann kommt die Essenz der Ethik, schwingt automatisch mit, ist automatisch mit dabei. Und eines der Dinge, die mir da, die auch mir sehr schnell aufgefallen sind, dass ich das noch viel, viel intensiver betreiben kann, nämlich keine schlechten Taten mehr zu begehen. Ja. Einen anderen Menschen umzubringen, ich denke, sowas liegt uns schon fern. Ja. Das ist jetzt nicht, dass wir durch die Gegend laufen, wie vielleicht noch vor 300 Jahren, wo wir gesagt haben, na da, ja, ich muss immer bewaffnet sein, weil ich muss vielleicht damit ich den Abend noch erlebe, muss ich noch vielleicht zwei Menschen irgendwie, ja, die mir an den Kragen wollen, muss ich vielleicht noch umbringen, ja, sowas. Aber viele, viele kleine Dinge, ja, schnell so beiläufig einfach Ja zu sagen, wo ich mir es halt leichter mache mit diesem Ja, anstatt die Wahrheit zu sagen, ja, oder besser nichts zu sagen, ja. Da bin ich heute weit weg, die ich schon erkannt habe, solche schlechten Taten zu tun. Weil in der Meditation mir zum Beispiel aufgefallen ist, es liegt zwar jetzt auch schon 6, 7 Jahre zurück, aber da ist mir aufgefallen, und ich bin sofort damals zu meinem Chef gelaufen und habe gesagt, ich möchte gerne die Kopien, die ich am Drucker ausgedruckt habe, wo ich was ausgedruckt habe, wo ich dachte, ja, das drucke ich jetzt mal aus, was kostet so eine Kopie? 5 Pfennig, ja. Die nehme ich mit heim, ja. Ich habe die natürlich nicht damals angemeldet und bezahlt. Ich habe das, und ich möchte nicht, dass er denkt, dass ich ihn bestehle. Und er hat gelacht und hat gesagt, schön, dass Sie sagen, die anderen sagen es nicht und machen es. Das finde ich nicht schön, Sie sagen es, toll. Auch eine Farbkopie stört mal nicht, wenn es nicht überhand nimmt, ja. Und damit habe ich etwas Großartiges getan, weil ab dem Moment ist es keine schlechte Tat mehr. Vorher habe ich vielleicht nicht dran gedacht, aber ab dem Moment, wo ich mir dann Gedanken gemacht habe, das ist ja nicht korrekt. Ja? Also denkt darüber nach, ganz, ganz kleine Dinge bewirken oft, dass man sich auch ganz schnell ändern kann, aber dass man es auch tun muss. Und solange man es nicht tut, ist es noch keine echte Ethik, die in einem wohnt. Ja? Das nächste dann darüber hinaus ist natürlich, die guten Taten zu sammeln oder gute Taten zu tun, gutes Karma damit anzuhäufen und es dabei aber auch nicht zu übertreiben, wie ich es vorhin gesagt habe, keinen über die Straße tragen, wer es nicht will, ja, keinem was geben, weil man denkt, er braucht es unbedingt. Wenn man denkt, er braucht es sicher nicht. Ja. Man kann vielen Bedürftigen geben, die wirklich bedürftig sind, man kann so vielen Menschen geben. Ja. Und da, wo man denkt, dem müsste man mal was Gutes tun, da muss man schon gucken, da muss man schon vorsichtig sein. Denn dann ist es keine gute Tat mehr, wenn ich jemanden was aufzwinge und der nimmt es, weil er denkt, bevor er mich verärgert, und dann, ja, hat er nichts mit Problemen, weil er was gekriegt hat, weil er sich um was kümmern muss oder weil er was rumstehen hat, was ihm nicht gefällt, wo er immer denkt, mei, ja. Und das dritte dann, der dritte ethische Punkt ist, sich so ethisch zu verhalten zum Wohle aller Lebewesen. Wie verhalte ich mich jetzt ethisch zum Wohle aller Lebewesen, ja? Das werdet ihr heute nicht beantworten, das müsst ihr heute nicht klären. Aber wenn der erste Teil keine schlechten Taten mehr begehen und der zweite Teil viele gute Taten ansammeln, vieles Gutes tun, ja, ist im Grunde genommen schon sehr ethisch, ja, für das Wohl aller. Aber darüber hinaus hängt es dann damit zusammen, sich einem Lama anzuvertrauen, extrem, also im Turbo-Modus, ja, gutes Karma anzusammeln, um dann wirklich in diesem Leben alle zur Erleuchtung zu führen. Ja. Ich habe gesagt, dass ich in dieser Klasse den gesamten Kurs noch einmal kurz Revue passieren lassen werde oder lassen möchte. Ich habe am Anfang gedacht, ich schreibe mir mal auf, was in den einzelnen Klassen so passiert ist. Aber ich denke, zu detailliert werde ich es nicht durchgehen. Ich mache mir eher Gedanken und gebe euch Tipps, wo ich selber vielleicht ein bisschen so einen Erleuchtungsmoment irgendwann hatte. Ich fange mal an mit den 6 Vorbereitungen. Platz reinigen, Darbringungen machen. Ja. Beim Platz reinigen ist es bei mir so, dass ich sehr häufig, wenn ich, egal wo auch immer bin, ob jetzt zu Hause oder draußen auf der Straße, wenn ich irgendwo sehe, da ist etwas, was nicht hingehört, dann habe ich schon meistens ein Taschentuch dabei, dass ich das in die Hand nehmen kann und in den nächsten Mülleimer stecken kann, wenn es gerade in der Fußgängerzone ist oder. Ja. Und wenn ihr dann einfach sagt, Platz reinigen, ja, dann war für mich das auch irgendwie so eine Schwingung, die hat dann angehalten. Am nächsten Morgen habe ich gesagt, ich setze mich zur Meditation. Mein Platz ist gereinigt. Ja. Ich habe das gestern getan. Ich muss jetzt nicht mehr nochmal mit dem Staubsauger schnell hier über die Matte sausen, sondern seht es im übertragenen Sinn, dieses Platzreinigen, es bedeutet im Grunde genommen Reinheit zu schaffen. Ja. Und da hilft es im Grunde genommen wenig, nur immer das Meditationskissen sauber zu halten und drumherum nicht hinzugucken, wie der Rest aussieht. Ja. Bei Darbringungen zu machen. Eine Darbringung muss keinen hohen Wert im Sinne von materiell haben oder sein. Eine Darbringung ist dann gelungen, wenn ihr sie von Herzen macht oder wenn ihr sagt, das ist das jetzt, was ich gerade geben kann. Das ist jetzt so meine Besonderheit oder das ist was, da springe ich immer ein bisschen über meinen Schatten, dass ich es tue. Ja. Dann ist es eine Darbringung. Eine Darbringung muss auch nicht unbedingt auf dem Altar liegen. Eine Darbringung kann auch sein, jetzt gerade eben jemanden mit 5 Kartons in der Hand die Tür aufzuhalten, ja, und nicht zu sagen, ich habe selber eilig. Ja. So eilig sollte man es in dem Moment nicht haben. Ja. Wenn ich Zuflucht nehme, bedeutet es für mich, dass ich mich dass ich mich ausliefere, dass ich sage, ich tue alles, was ich erkannt habe, was ich tun muss, was ich praktisch gelehrt bekomme, ich tue all das und ich habe verstanden, dass es mir gut tut, ja, ich akzeptiere das, ich tue alles dafür und handle dann entsprechend auch. Ja. Der Garten für gutes Karma . Da nehme ich mir dann immer wieder eine Person, die mich gerade irritiert und denke mir, Buddha, ich verstehe dich gerade nicht, übersetze es mir in Gedanken, um dann zu erkennen, wenn gerade ich sitze wo und irgendwas passiert, wo ich denke, das müsste jetzt nicht sein, denn das gerade jetzt muss passieren, damit ich darüber nachdenke. Ja? Und damit kann ich, wenn ich den als Buddha sehen kann, wenn ich mit diesem Gedanken gehe, das ist jetzt mein Buddha, ja. Der hat sich nicht so verhalten, weil er mich ärgern will, sondern er will mir was sagen, ja. Und dann kommt auch schon meist die Erleuchtung dazu. Dann kommt auch schon meistens der Gedanke dazu, ja. Und dann werden irgendwann alle, dann sind alle Wesen, ja, das mal gesagt, ich glaube, ich bin der Einzige, nicht Buddha, alles Buddhas, und die lehren mich dauernd und ich kapiere es nicht. Ja. Irgendwann sind alle Buddhas, ja. Und dann ist der Garten vollendet letztendlich, ne? Der Garten für gutes Karma. Gutes Berichten und schlechtes Bereinigen. Meine Anfänge im gutes Berichten, okay, gutes Berichten, was ich getan habe, das fiel mir nie schwer, aber schlechtes zu sagen, dass ich einfach so vor mich hin ausspreche, ich habe das und das getan, das fiel mir sehr, sehr schwer, als ich damit das erste Mal konfrontiert war. Und dann habe ich mir gedacht, dann nehme ich mir einen Zettel und schreibe es auf den Zettel. Und den Zettel wollte ich aber auch nicht liegen lassen. Ich wollte nicht, dass einer das liest, was ich angestellt habe. Ich war da, ja, heute ist es anders, aber damals da, und dann habe ich auch immer ein Schälchen gehabt mit einem Streichholz und habe es dann gleich wieder verbrannt. Ja. Heute könnte man ja vielleicht auch einen, wie heißen die Dinge? So ein Aktenvernichter neben sich stellen. Die gibt es ja mittlerweile für 50 Euro, ja. Ja, eine Alternative, wenn einer seinen Rauchmelder nicht so überbeanspruchen möchte, ja. Die sieben Zutaten will ich mal auslassen, denn die sind im Grunde genommen Dinge, die ich in der Meditation mache. Ja? Die mache ich in der Meditation, bis aufs Verneigen natürlich, ja, das mache ich nicht in der Meditation, sondern davor. Aber all die anderen Dinge mache ich in der Meditation, an der Stelle. Ich mache die in der Meditation. Der sechste Teil dieser Voraussetzung, um Segen bitten. Da habe ich mich auch sehr schwer getan, um Segen bitten, jemanden anderes um etwas bitten. Dann habe ich festgestellt, dass es nicht darum geht, dass ich mich erniedrige an der Stelle, sondern um Segen bitten ist für mich mittlerweile die Zustimmung, die ich mir im Grunde genommen selber gebe, dass ich das gut finde, das Gute zu tun, dieses Gute, das ich tue, so formuliert. Ja. Also dieser Segen ist im Grunde genommen für mich eine Bekräftigung dessen, mir selbst so auf die Schulter zu klopfen, im übertragenen Sinne, ich will das. Ich will alle Menschen zur Erleuchtung führen. Ich will alle Menschen in ihr Paradies bringen und letztendlich dabei zu bleiben. Ja. Die sechs Voraussetzungen für eine gute Meditation. Dieser gute Ort, da habe ich festgestellt, dass ich im Laufe der Zeit der Meditation aus einem guten Ort einen wirklich guten Ort, ich nenne es jetzt mal so, meditieren konnte. Ja, ich konnte feststellen, dass der Ort, an dem ich meditiere, zu einem wirklich tollen Ort geworden ist. Ja, dass die Dinge sich verändern. Am Anfang muss ich das bewusst herbeiführen wollen. Ich kann nichts daran ändern, wenn ich an der U-Bahn wohne oder an der Straßenbahn oder an den Zuggleisen. Ich kann auch nichts ändern, wenn ich an der Hauptstraße wohne. Da kann ich gerade im Moment nichts ändern. Deswegen warte ich nicht, bis ich in 5 Jahren das Geld habe, umzuziehen, sondern ich meditiere. Ich nehme das in Kauf. Das verändert sich. Der Ort verändert sich. Und manchmal ist es dann auch so, dass dieser Ort, also diese Örtlichkeit sich verändert schneller, als man denkt. Und es geht einher mit dem Nächsten, wenig zu brauchen. Ich war ein sehr konsum ausgerichteter Mensch. Und habe festgestellt, dass all diese Dinge überhaupt nicht glücklich machen, sondern dass mich die nur beschäftigt halten. Ja? Ich habe so viele Dinge, dass ich ständig was tun muss, damit die alle am Leben erhalten sind, damit es alles funktioniert. Ja? Und kaum geht das eine kaputt, bin ich ja schon wieder beschäftigt, muss was Neues werden. Und mittlerweile ist so viel Platz für so viele tolle Sachen, für diese schönen Lektüren, für dieses Studium. Ich hätte keine Zeit, wenn ich alles noch hätte von damals. Ja. Ich hatte eine Zeit, da hatten wir 7 Autos. Ja. Da ist schon so, wenn man mit dem 7. fahren will, ja, dass es nicht mehr anspringt, weil man so lange nicht mehr gefahren ist, dann muss man wieder Batterie und dieses und jenes und Kundendienst und dahin und so. Also, ja. Falsche Gedanken aufgeben als Meditation, als gute Voraussetzung, als Voraussetzung für eine gute Meditation. diese falschen Gedanken brauchen etwas länger, als sich dem Gedanken hinzugeben, wenig zu brauchen oder wenig brauchen zu wollen. Ja. Man hat dann immer noch das Gefühl, es fehlt einem was, oder man hat immer noch das, also ich, mir ging so, ich hatte immer noch das Gefühl, ja, passt es. Ich wurde schnell eines Besseren belehrt, diese falschen Gedanken haben nicht lange bei mir nachgehalten, weil ich meditiert habe, was hat mir denn das gebracht, was ich vorher hatte. Und oftmals im Gespräch mit Freunden habe ich dann festgestellt, dass die 5% genießen von den tollen Sachen und der Rest ist entweder Aufwand oder sie beachten es überhaupt nicht. Ja, es stört mehr oder es kostet einfach nur Geld oder eben Aufwand. Ja. Und dann sind auch diese falschen Gedanken noch nicht 100%. Ich bin mir sicher, dass diese falschen Gedanken nicht gänzlich ausgemerzt sind, aber dass ich zumindest gut damit umgehen kann. Zur 8-Punkte-Haltung kann ich sagen, macht es euch bequem. Also es soll bequem sein. Bequem heißt nicht, legt euch auf eine Liege. Aber wenn euch das gerade das Bequemste ist, wenn ihr gerade das Gefühl habt, ich muss mich hinlegen, man kann auch im Liegen meditieren. Ja, das kann man schon. Ja. Eine aufrechte Sitzposition ist deswegen hilfreich, weil die Winde besser fließen. Ja, aber wenn ich ein paar Tage nicht meditiere, ist es nicht so gut, wie wenn ich im Liegen meditiere. Ja. Also ich bin eher der sagt, lieber jeden Tag und dafür ein bisschen weniger, aber lieber jeden Tag. Und mich darf auch keiner fragen, wie viele Tage mindestens pro Woche. Ja. Wenn ich dann gezwungen bin zu sagen 3 oder 4, dann kann ich nur sagen, ja, ich von meiner Seite aus jeden Tag. Ja. Und wenn es 5 Minuten sind und wenn es 10 Minuten sind, wenn ich sage, ich habe keine Zeit für 10 Minuten Meditation, gut, dann ist es halt so. Ja. Es gibt Momente und ja, Situationen oder Tage. Aber besser kurz jeden Tag, als zu versuchen, bis zu einer Stunde eben täglich oder an einem Tag dann wenigstens 1 Stunde zu sitzen. Ja. Ich kann mich erinnern, lange Zeit konnte ich keine Stunde gar nicht sitzen. Ja. Da hat mir irgendwas so weh getan, dass nach einer Dreiviertelstunde die Meditation weg war. Also macht euch keine Gedanken. Und ob aufrecht sitzen und Augen auf und oder Augen zu oder halb auf oder halb zu, das verändert sich im Laufe der Jahre. Manchmal ist es toll, wenn man die Augen so ganz leicht geöffnet hat und man sieht eigentlich nichts, aber doch nur einen Film von Helligkeit. Das ist manchmal sehr angenehm und es überträgt sich dann auch diese Helligkeit in einen hinein. Und manchmal ist es wichtig, die Augen geschlossen zu halten. Was man aber tun sollte, ist, selbst wenn man die Augen geschlossen hat, die Pupillen gerade auszurichten. Geschlossene Augen, aber die Pupillen gerade, wenn man die Pupillen mit nach unten zieht beim Augenschließen, wird die Meditation eher schneller träge und umgekehrt. Die 5 Probleme und die 8 Gegenmittel, ja, das sind Themen, die werden euch eine Zeit lang begleiten, ich denke viele, viele Jahre, und macht euch auch keine Gedanken, wenn nach dem Problem 1, ja, nach dem Problem 1 mit seinen 4 Lösungen, also wenn ihr dann wirklich euch entschlossen habt, regelmäßig zu meditieren, dass dann das Objekt verlieren kommt. Das Wiedererinnern ist Übung. Ja? Und stellt euch einen Gedanken vor, ein Teil, mir hat jemand mal gesagt, ich habe einen Affen auf der Schulter sitzen und der guckt mich an, in Gedanken. Ja? Also auf der Schulter, aber kann ins Gehirn reingucken und sieht, was da in der Meditation passiert. Ja, also es funktioniert, man kann das Gehirn oder die Gedanken an der Stelle überlisten. Man kann sagen, ein Teil ist wach, selbst wenn der Rest meditiert und abschweift, der Teil, der wach ist, holt mich zurück. Und das funktioniert dann auch. Und das kann man trainieren und irgendwann braucht man es nicht mehr. Irgendwann ist das Objekt da. Und nach 8 Wochen geht es wieder von vorne los. Also macht euch keine Gedanken, dann ist es halt gerade so. Ja, es wird auch wieder anders, es wird besser. Es wird in die weiteren Stufen, die kommen, ja, dass ihr das Objekt zwar verliert, aber in dem Moment, wo ihr es noch habt, dass diese Trägheit und dass diese Unruhe weniger werden. Ja, das wird passieren. Und dass ihr erkennt, ob es Trägheit in hohem Ausmaß ist oder ob so eine ganz subtile ist, ja, die euch irgendwie so die Gedanken wegnehmen will, dass er gar nicht mehr das Gefühl hat, dass er meditiert. Das werdet ihr irgendwann erkennen. Ihr werdet es feststellen. Nicht immer, aber ihr werdet es merken. Und dann werdet ihr merken, dass ihr Fortschritte macht. Und dann kommen trotzdem wieder Tage, wo ihr nach 5 Minuten sagt, boah, Objekt weg. Ja, wo war ich gerade? Ja, ach da. Ja. Das wird passieren. Ja. Eher selten ist das letzte Problem, dass jemand sagt, boah, das läuft so gut, ich muss jetzt irgendwas denken. Also, ja, das mag sein, dass das, ich kenne keinen, der sagt, das Problem habe ich. Ja. Ich bräuchte es nur fließen lassen, aber es fließt so toll und dann unterbreche ich. Ja. Das passiert eher selten, aber auch das wird wahrscheinlich irgendwann kommen, auch möglicherweise auch bei mir. Ja. Deswegen sind sie ja beschrieben. Aber ich stelle auch da fest, dass das erste Problem ist eins natürlich, das grundsätzlich, das Meditieren in Frage stellt. Und wenn ich mich aber mal entschlossen habe, ich meditiere regelmäßig, das kann dann sein, wie auch immer, wenn ich mich damit durchgesetzt habe, ich mache es regelmäßig, dann ist das erste eigentlich nicht mehr wirklich ein Problem. Ich weiß, dass ich mit Meditation was Gutes erreiche, jetzt muss ich dann nur noch machen, jetzt muss ich dann nur noch tun. Ja, und je regelmäßiger ich mich hinsetze, desto weniger oft kann ich das Objekt verlieren, in Trägheit oder Unruhe geraten, in subtile Trägheit geraten und. Ja. Diese Meditationsstufen sind deshalb so wichtig, weil sie an einem bestimmten Punkt, bei einer bestimmten Tiefe, mit einem bestimmten Shamatha und Vipassana Leerheit direkt hervorruft. Ja. Und das ist das Ziel. Ja. Die neuen Meditationszustände, ja, da haben wir es ja schon. Ich habe es im Grunde genommen gerade schon abgestuft gesagt, bis der Geist am Schluss dann vollständig wachsam und still ist. Ich habe Wochen, da setze ich mich hin und da kann ich sagen, es ist so wie diese obersten Stufen hier. Ja, ich setze mich hin, habe schon den Gedanken, was mein Meditationsobjekt ist. Und dann ist es da, ich gleite da hinein, ich sehe das, ich habe dieses Vollkommene in diesem Objekt aufzugehen. Aber dann verschwindet es wieder. Ja. Und macht euch da keine Gedanken, das sind die, ja, ihr habt dann schon gutes Karma bis zu dem Moment. Und dann kommt einfach nochmal aus dem Rucksäckchen Karma, das euch dann wieder das Objekt verlieren lässt. Und. Ja. Aber dagegen haben wir ja genügend Methoden oder Möglichkeiten. Die 3 verschiedenen Arten von Meditationen, also diese einsgerichtete Meditation, die Schritt-für-Schritt-Meditation und die analytische Meditation, das sind die 3 verschiedenen, die ich immer wieder unterschiedlich brauche, auch in einer Meditation, auch da unterschiedlich verwenden kann, dass ich am Schluss dann mit der Einsgerichteten einfach den Abschluss bilde oder dass ich mit der Einsgerichteten einfach sage, so jetzt lasse ich es, jetzt ist es gerade so schön, jetzt habe ich eine Erkenntnis. Ja, wenn die Erkenntnis so wichtig ist, dass ich aufspringen muss und muss sie natürlich gleich umsetzen, ist das was anderes, aber ansonsten kann ich sie auch erstmal genießen, noch so in dieser einsgerichteten Fokussierung. Um zu sehen, dass zu wissen, was diese Meditation jetzt gerade hervorgerufen hat, außer ein Ergebnis, was ich in Gedanken dann später in Worten oder vielleicht in Taten umsetzen möchte, was das jetzt gerade im Moment Shamatha und Vipassana erzeugt hat und ich es dann, wenn ich es einfach zusammenfließen lasse, beim nächsten Mal viel schneller und viel mehr genießen kann. Ja. Und damit verlieren sich auch dann die Minuten beim Meditieren. Die Minuten, dass eine Meditation zu lange sich anfühlt. Ja. Die 5 großen Texte, die wir verwenden, Prajna Paramita, Madhyamika, Vinaya, Abhidharma und Pramana, das sind so großartige Texte und die ergänzen sich so vollkommen, ja, dass man, es ist erstaunlich, dass in den unterschiedlichen Kursen, im Grunde genommen aus unterschiedlichen Quellen, aber dann so zusammengeführt, letztendlich das Gleiche oder zum gleichen Ziel hingearbeitet wird. Ja. Wichtig dabei ist, und jetzt komme ich, und deswegen habe ich mir das hier notiert, dass ich über diese fünf großen Texte ein paar Worte verlieren möchte, wie wir zu Anfang die Unterteilung hatten mit dem niederen, dem mittleren und dem höheren Motiv. Diese Unterteilung spiegelt sich in diesen Schriften wieder. Ja, in dem einen ist mehr die, ja, es wird gesagt, der niedere Weg, ja, niedere Motivation, im anderen die mittlere und im anderen die höhere. Und alles ist wichtig, das baut aufeinander auf. Ich brauche das eine wie das andere. Ich muss das Verständnis des einen haben, sonst kann ich mit dem zweiten nichts tun oder kann das zweite nicht verstehen und auch das dritte nicht. Und ich muss die abwägen, in welcher Schrift wird es wie dargestellt, damit ich das Verständnis habe von niederen, mittleren und höheren Motiv oder Weg. Aber diese fünf Schriften sind in der Zeit, als diese Schriften gewandert sind auf dieser Welt, in die einzelnen, in die unterschiedlichen Länder, nicht überall angekommen und deswegen wird der Buddhismus nicht überall gleich gelehrt. Gleich bis zur höchsten Ebene, bis zum Diamantweg. Ja. Das muss man einfach wissen. In manchen Ländern ist es einfach so, diese Breite oder diese Verbreitung des Buddhismus auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Stufe. Und wenn man alle kennt, ja, dann hat man da noch viel, viel weniger ein Thema damit, als wenn man es nicht kennt. Und es war bei mir so, dass ein Freund aus dem Urlaub gekommen ist und mir erzählt hat, wie toll der Buddhismus ist, ja, und mir dann gesagt hat, was er macht. Ja. Er hat gesagt, wenn er jetzt weiß, dass er jetzt was anstellen will, ja, dann besorgt er sich schon die Räucherstäbchen, die er dann zu Hause auf seinem Altar hinstellt, wenn er es angestellt hat, dass er es gleich anzündet. Ja, das war so sein Verständnis. Was ihm damals so ein, ich weiß es nicht, welche Person es war, ich weiß, aber wo ihm jemand gesagt hat, der ein tiefes, ich sag's jetzt mal so, tiefes Verständnis zum, für wie dort der Buddhismus gelebt wird, ihm vermittelt wurde. Ja, so. Einen Lehrer finden, einen Lama finden, habe ich mir nochmal aufgeschrieben als Punkt, dass ich nochmal einen Satz dazu sage. Wartet nicht zu lange, euch zu entscheiden. Im Sinne von euch heute zu einem Lehrer oder zu einem Lama oder zu jemandem zu bekennen und zu sagen, das ist es jetzt. Ja? Das heißt nicht, dass euch nicht noch ein anderer begegnet, der auch euer Lehrer und euer Lama sein kann oder sein wird. Ja. Wenn das Gefühl da ist, das ist jetzt gut, was ihr lernt, wenn das Gefühl da ist, dass das richtig ist, was ihr tut, und wenn das Gefühl da ist, dass das, was ich da bekomme, dass sich das gut anfühlt, ja, dann macht das Bekenntnis für euch selbst. Dann prüft nicht jahrelang. Wer hat es mal, ich weiß nicht, wo ich es her habe, was irgendeine, da ging es auch so um Frage und Antwort, wie weiß ich denn, wer und wann mein Lehrer ist und wann habe ich zu lange gewartet und so, dann sagt der eine, ja, ich hatte mal einen, der war 10 Jahre bei mir und nach 10 Jahren habe ich dann gesagt, das ist jetzt gut. Ja, geh hin, wo du willst, aber mein Schüler wirst du nicht mehr. Bisher habe ich es akzeptiert, dass du dabei bist, aber jetzt, wo du mein Schüler sein willst, jetzt fängst du an, Fragen zu stellen, kann ich nicht haben. Such dir einen an. Also, auf das will ja keiner warten, ne? Aber das ist nur der Umkehrschluss. Ihr müsst nicht denken, ich muss 10 Jahre prüfen, ob das das Richtige ist, was ich hier tue. Ja. Da habt ihr vielleicht, ich weiß es nicht, da habt ihr vielleicht 9 Jahre oder 9,5 Jahre, habt diesen Turbo, der euch unterstützt, ja, die Bekenntnis, dass der das gut meint, ja, habt ihr einfach vergeudet, habt ihr verschwendet. Ja. Also das ist meine Erfahrung. Es braucht ja nicht nur die Bekenntnis zu einem Lehrer, ich kann jederzeit, und es sagt auch Venerable, das sagt Geshe-la, das sagen viele andere auch, der eine Lehrer war für das zuständig, der andere war für das zuständig, ja, jetzt der eine Lehrer war für eine bestimmte Lektüre vorhanden, ja, einen Logiklehrer, einen Lehrer für das Debattieren und. Also insofern habt keine Scheu, einen Lehrer auszuwählen. Auch wenn er nichts davon weiß oder nichts davon wissen muss, aus eurer Sicht, ja, dann ist es vielleicht ja auch nicht unbedingt. Entscheidet es für euch, ja, aber wenn es nach draußen gibt, hat es noch ein bisschen mehr Kraft. Ja. Warum lerne ich diese Texte? Warum sind die Quizzes da, um das, was da steht, auch mal auswendig wiederzugeben und hinzuschreiben und nicht abzuschreiben? Das ist dazu da, nicht damit ihr ein Lexikon werdet, sondern es ist dazu da, dass ihr das übernehmt, dass es euch durchdringt. Und dass er, selbst wenn er mal paar tibetische Worte lernt jetzt da in der Abfolge, dass er gutes Karma für euch erschafft, um diese Stufen weiter zu beschreiten. Ja. Im Grunde genommen könnte man es so übersetzen, jedes auswendig gelernte Wort oder jeder auswendig gelernte Satz ist im Verhältnis zu den einzelnen Stufen des Lamrim die Leiter, die praktisch die 20 kleinen Stiegen hat, um auf die nächste Stufe zu gelangen. Ja, ich entwickle mich da praktisch mit jedem gelernten und aufgeschriebenen frei, aus dem Gedächtnis frei gelernten Wort, entwickle ich mich weiter. Auch wenn ich dann in einem Jahr sage, ja, aber den Satz weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, der war da. Und wenn ihr es nachlest, schwingt es anders. Ja. Das werdet ihr sehen, mal, wenn ihr selber mal an der Stelle sitzt, wo ich sitze. Und dem Quell all meines Glücks vortrag, ja, dann ist es ein anderes Strahlen, ja, was diese Sätze oder diese Worte ausdrücken. Ja. Die Meditation über diese gesamten Texte soll euch genauso wie dieses Auswendiglernen verhelfen, gutes Karma anzusammeln. Die Meditation soll euch diese Punkte bringen, die aus eurem bereits vorhandenen Wissensfundus herausdestilliert oder herauskristallisiert, was wichtig ist, was jetzt gerade im Moment notwendig ist, auszuführen oder zu tun oder zu denken, um jetzt vorwärts zu kommen, um jetzt weiterzukommen. Ja. Ihr müsst in einer Meditation nicht herausfinden, was in 5 Jahren, wenn dieses und jenes passiert ist, was dann alles geschieht. Es ist schön, wenn man so eine Vision hat. Ja, es ist schön, dass man dann so eine Art Ausrichtung hat. Aber wichtig in der Meditation ist, wenn ich darüber nachdenke. Ja, ich gehe jetzt auf den Satz zurück, ich bin gefallen. Ja. Ja, was macht das gerade im Moment mit mir? Ja, und wenn ich das nicht will, wie ändere ich es jetzt? Nicht über die Dauer, über die Wochen und Monate, die da kommen, sondern wie ändere ich es jetzt? Denn wenn ich es jetzt ändere, pflanze ich den Samen, dass es beim nächsten Mal schon, dass das jetzt schon einfach besser ist, dass es jetzt schon einfach leichter, einfacher oder angenehmer ist. Ja. Und da gibt es auch diese Wellenbewegung, die mit dem Ansammeln des guten Karmas aber keine gleichmäßige Welle ist, wo ich sage, gut ist und schlecht ist und dann geht es mir mal wieder besser, sondern es ist dann, ja, stetig nach oben. Kann ich nur bestätigen. In bestimmten Situationen meines Lebens habe ich mich nämlich schon vor über 20 Jahren bereit erklärt, es in meinem Leben auszuschließen, nicht mehr zu tun. Machen wir es jetzt einfach mal, irgendeine negative Sache, ich tue das nicht mehr. Ja, und ich habe es nicht mehr getan. Und 2 Jahre hatte ich trotzdem noch das Gefühl, dass es mich immer wieder einholt. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich es halt doch mal wieder. Nein, ich habe gesagt, ich halte durch, irgendwann muss da Schluss sein, irgendwann muss ich es aufhören. So diese 2, 3 Jahre, die waren zu Ende. Und seither habe ich zu diesem Thema absolute Ruhe in meinem Leben. Ja. Also ich kann es aus eigener, ja, da wusste ich noch nicht, dass das so einfach erklärt ist. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn ich damit aufhöre, muss irgendwann einmal auch Schluss sein, dass ich damit konfrontiert werde. Wenn ich also das, wenn ich andere, ja, außen vor halte, muss irgendwann einmal, muss auch bei mir Ruhe einkehren. Und dann war es irgendwann so. Den höchsten Weg zu beschreiten, der da genannt wird, der Diamantweg, und der als den zweiten Teil, als geheime Lehre genannt wird, oder, ja, geheime Lehre, basiert auf einem soliden Fundament dessen, was ich gerade alles gesagt habe, ja, inklusive der Ethik, inklusive alles, dem darüber nachdenken, dem meditieren, dem herausfinden, dem herauskristallisieren, dem herausdestillieren. Und dann, wenn es dann eintrifft, wenn dann diese Lehren einem zuteil werden, dann ist es umso einfacher, umso mehr Verständnis ich schon von dem, oder umso mehr Vorkenntnisse ich mir angeeignet habe im Sinne von, ich weiß, wie ich gutes Karma pflanze, ich weiß, was ich noch alles tun muss, ich weiß, was, wo ich, an welchen Stellen ich schon dran bin. Und deswegen ist es so wichtig, ja, diese Verbindung, ja. Ein Fundament, ein Mauerwerk ist notwendig, um irgendeinen Dachstuhl aufzustellen, ja. Keiner kann das Dach da als erstes hinbringen und sagen, irgendwie kriegen die Steine auch da noch drunter. Das bringt dieser Satz schon mit sich, dass das aufwendig und anstrengend wird, ja. Also da kann ich nur sagen, das hört sich nicht nur so an, sondern das ist auch wirklich, ja. Wichtig ist, sich immer wieder Gedanken zu machen, dass eine der großen Fundamente oder eine der Basis, die Gelübde einzuhalten ist, ja. Und da gehört das Sechsmalbuch dazu. Das Sechsmalbuch hat den Hintergrund, um zu rekapitulieren, und zwar so häufig zu rekapitulieren, dass ich es wirklich sagen kann, ich habe es jetzt nicht vergessen und jetzt grabe ich es halt nächsten Früh schnell wieder aus und dann habe ich es wieder den Rest vom Tag vergessen, sondern dass ich einfach kontinuierlich über den Tag dran bin. Ja, ich kann Gutes bewirken. Ich kann das alles tun, das fällt mir alles. Am Anfang vielleicht nicht so leicht, aber es fällt mir umso leichter, umso stetiger ich es tue. Ja, diese Gelübde einzuhalten, was im Grunde genommen ja bei vielen Dingen ganz normal ist, du sollst nicht töten, sage ich jetzt mal, ja, also auf meinen Nächsten, meine Mutter, meinen Vater und so weiter, ja. Aber eben in den Kleinigkeiten, ja. Und dann schließe ich ab mit einem Satz zum Ende. Was du tust und wenn du das Gefühl hast, alle Menschen zur Erleuchtung bringen zu wollen, was du tust und wie du es dann machst, ist es wichtig, dass du es für dich machst, dass du dich dabei nicht vergisst, dass du dich nicht aufopferst und sagst, ich mach das. Ich bringe die alle zur Erleuchtung, ja. Du bringst die alle zur Erleuchtung, wenn du dich zur Erleuchtung bringst. Das ist der richtige Weg, ja. Du bringst keinen zur Erleuchtung, wenn du nicht selber auf diesem Weg bist und diesen Weg beschreitest und auf diesem Weg erfolgreich bist, ja. Und dabei kann man alle nutzen, die um einen herum sind. Dabei kann man jeden Menschen in der Arbeit, jeden Menschen auf der Straße, jedes Familienmitglied. Gerade jetzt im Moment, denkt mal drüber nach. Ich bin sehr glücklich und versteht es jetzt bitte genauso in diesem Kontext. Ich bin sehr glücklich mit diesem Coronavirus, ja, weil es mir bewusst macht, was ich für ein wunderschönes Leben habe. Ja. Denkt mal drüber nach, was macht dieser Virus wirklich? Ja. Natürlich ist es nicht schön, wenn Menschen sterben. Ja. Aber bevor Corona da war, wie viele Menschen sind täglich verhungert in Afrika? auch. Ja, also insofern, es hat sich verlagert, es hat sich hierher zu uns verlagert und ich bin erstaunt. Ich nehme mit großer Freude wahr, wie die Menschen auf einmal das Miteinander, das Angucken, das respektvoll miteinander umgehen, das Abstand halten, egal wo sie sind. Ja. Also ich genieße das sehr. Ich gehe nicht oft einkaufen, aber wenn ich gehe, habe ich große Freude, dass ich immer Platz habe, dass ich auf einmal alle Regale sehen kann, dass keiner sich da irgendwie vordrängt und was. Und alle sind so, ja, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wo man ist, ja, aber für mich, ja, dieses Innen und Außen, ja, es kommt von uns selber, es kommt von uns allen. Und wir verbessern es tagtäglich. Mit den ganz, ganz kleinen Dingen fangen wir an, ja. Und ob wir alle noch eine Diamantfirma gründen und 100 Millionen Umsatz machen, das wissen wir alle nicht. Aber im Grunde genommen geht es nicht um die große Menge, die man nach außen darstellt, sondern was aus dem Herzen passiert. Ja. Und dann entstehen automatisch irgendwann Dinge, wo man vorher gesagt hätte, na, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Oder wir hatten da nachgeholfen. Ja. Und dann braucht ihr aber zumindest nicht mehr sagen, ja, da habe ich halt Glück gehabt. Sondern ihr könnt dann sagen, und selbst wenn ihr es keinem erklären könnt oder wollt, könnt ihr für euch sagen, ich habe mir das erschaffen. Ja. Da, wo ich bin, ist das, was ich habe. Ja. Das seid ihr. Vielen Dank. Lieber Walter, jetzt gucke ich auf die Uhr.
Vielen, vielen Dank, Harald, dass du dir all die Mühe immer gemacht hast, uns hier diese tollen Teachings zu geben. Tausend Dank.
Vielen Dank, ganz toll. Danke dir.
Würdest du auch weitermachen? Frage.
Gerne.
Super.
Okay. Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Idam Guru Ratna Mandala Kam Kamirya Tayam. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Leben die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.